Deine Hausflüsterer, der Podcast für smartes Wohnen in der eigenen Immobilie. Präsentiert vom Verband Wohneigentum. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Deine Hausflüsterer vom Verband Wohneigentum Niedersachsen. Heute zu Gast wieder Bernd Weise, Rechtsanwalt aus Hannover. Und wir machen eigentlich genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich im Bereich Werkvertragsrecht, das Thema Baumängel. Und heute haben wir den Schwerpunkt wirklich auf die Abnahme gelegt. Bernd, willkommen erneut beim Verband Wohneigentum.
Ja, schön, freue mich. Nach langer Sommerpause geht's weiter.
Genau, die Sommerpause, die war etwas lang, aber umso mehr wollen wir heute wieder ein spannendes Thema und wertvolle Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Mitglieder geben. Also, Abnahme.
Ja.
Ein nicht unproblematisches Thema und auch ein wichtiger Zeitpunkt bei einem Bauvertrag und einem Bauwerk. Was bedeutet eigentlich wirklich Abnahme?
Spannender Zeitpunkt. Ja, genau, richtig. Das stimmt genau. Es setzt natürlich auch chronologisch jetzt genau an dem an, was wir letztes Mal besprochen haben. Da waren wir vor der Abnahme.
Ja.
Jetzt möchte der Bauträger, dass abgenommen wird. Und Abnahme bedeutet die Hinnahme des Werkes als vertragsgemäß. Das bedeutet, ich sage, ich nehme das ab und damit erkläre ich, hast du gut gemacht? So sollte es sein, nehme ich so. Und das bedeutet, dass dann in dem Moment der Ersteller des Bauwerkes auch Anspruch hat auf Werklohnzahlung. Ja, er stellt eine Schlussrechnung und so weiter und so fort. Das ist eine der Auswirkungen. Mhm. Die zweite ist, dass die Verjährungsfrist beginnt. Also ich habe ja Anspruch auf Mangelbeseitigung, auf Gewährleistung. Mhm. Und diese Gewährleistungsfrist beginnt zu laufen im Zeitpunkt der Abnahme. Und der dritte Aspekt ist im Prinzip der, wo ich einmal erkläre, dass ich es abnehme, wo ich also sage, das ist vertragsgemäß, habe ich es auch erklärt. Das heißt, eigentlich kann ich dann keine Mängel mehr geltend machen, wenn dieser Mangel eigentlich schon bestanden hat. Da kommen wir dann leicht zum Vorbehalt, den ich äußern muss in solchen Situationen, kommen wir aber leicht zu.
Genau.
Und noch ein, zwei andere Aspekte, die wir uns vorher anschauen müssen.
Also ganz konkret, Abnahme heißt, ne? Der Ersteller hat Anspruch auf Geld.
Genau.
Ich muss wahrscheinlich eine Schlussrechnung bezahlen. Man hat meistens schon vorher einige Abschläge gezahlt und jetzt wird die Schlussrechnung fällig. Das muss ich bezahlen. Ich gestehe dem Ersteller zu, du hast es gut gemacht. Ich bin damit zufrieden. Mhm. Und diese Verjährungsfrist der Gewährleistung, in die wir jetzt eintreten, die beginnt dann also nicht erst mit Ablauf des Jahres, sondern wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Werk abnehme. Mhm. Richtig.
Genau. So. Und um das zu verhindern, dass diese ganzen Sachen passieren, sollte ich mir das Werk also genau anschauen. Wir hatten das ja schon vor der Abnahme gesagt, jetzt gilt das erst recht. Das heißt, ich gucke mir an, wo sind eventuell Mängel. Und dann gibt es so eine Grundunterscheidung. Wenn ich wesentliche Mängel habe, dann bin ich nicht verpflichtet, das Werk abzunehmen. Dann darf ich die Abnahme tatsächlich verweigern. Bei unwesentlichen Mängeln muss ich die Abnahme erklären. Das ist sogar ein Anspruch dann des Werkunternehmers. Er kann verlangen, dass ich abnehme. Wir haben eine sogenannte Abnahmereife. Und dann muss ich in dieser Abnahme, es wird dann in der Regel ein Protokoll erstellt, da muss ich dann diesen Vorbehalt erklären. Ja, also ich muss zum einen mal vornehmen, die Abwägung, ist es wesentlich oder unwesentlich? Das ist natürlich immer wieder eine Einzelfallfrage. Die kriegen wir jetzt auch nicht abstrakt irgendwie hier dargelegt.
Ja. Genau, und da auch wieder der Hinweis von uns, nicht nur während, sondern auch vor der Abnahme schon immer jemand als Sachverständigen auch dabei zu haben, der immer wieder schaut, weil das haben wir, glaube ich, schon bei den letzten Podcasts immer wieder darauf hingewiesen, wenn einmal das Werk steht, kann man nicht mehr sehen, was quasi Unterputz ist oder wie auch immer. Also eine Baubegleitung und bei der Abnahme wahrscheinlich auch jemand, der Sachverstand hat, mitnehmen, um eben zu gucken, liegt ein Mangel vor oder nicht.
Absoluter Shandy, bleiben wir auch bei.
Genau. Ja?
Also wir haben gerade einen Streit um einen Boden, nicht um die Bodenplatte, sondern um den Baugrund. Den kann natürlich jetzt keiner mehr sehen, das Haus steht da drauf. So, Das muss ich vertraglich vereinbaren. Denn normalerweise ist jetzt eine kleine Ausflug, nochmal eine kleine Rückschau, aber ist ja nicht schlimm, wenn wir die eine oder andere Sache wiederholen. Das muss ich natürlich vertraglich vereinbaren. Denn wenn ich das vertraglich nicht vereinbare, wir sind im BGB-Werkvertrag, bürgerliches Gesetzbuch, da erstellt der Unternehmer, und wenn er fertig ist, sagt er, ich bin fertig. Dazwischen habe ich als Bauherr vom Grundsatz her erstmal im Großen und Ganzen gar keine Rechte. Ich kann nicht sagen, ich möchte mal gucken, mein Architekt will mal schauen oder irgendwas. Das muss ich schon irgendwo verankern, vertraglich.
Ja.
Und dann idealerweise auch eben mit den Stufen, dass man sagt, nach der Erstellung des Baugrundes darf mein Architekt mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Das klingt banal. Die Auswirkung, dass das im Vertrag steht und man das macht, kann einem im Zweifel bei vielen, die ja da ihr ganzes Vermögen drin haben, diese Existenz wahren. Ja, weil wenn es schief geht, dann geht es ja auch häufig gründlich schief im Einfamilienhausbau insbesondere.
Richtig.
Muss man ja sagen.
Ja. Genau. Deswegen Hinweis auf die letzte Folge vom Podcast, wo wir genau das ausführlich behandelt haben.
Korrekt, ganz genau. Aber wie gesagt, auch trotzdem immer wieder zu erwähnen, bei den einzelnen Punkten, die wir uns anschauen, warum wir in der allerersten Folge gesagt haben, man sollte einpreisen mit in die Finanzierung, eine technische Beratung, eine rechtliche Beratung. Wir sehen hier im Prinzip bei jeder Folge kommen wir einmal drauf zurück und sagen, das hätte man sich dann anschauen müssen, muss man sich anschauen. Und jetzt bei der Abnahme, vollkommen richtig, ein Jurist muss nicht zwingend dabei sein bei der Abnahme. Warum nicht, erkläre ich gleich, kann aber. Aber der Techniker, der Architekt, der baubegleitende Architekt auf Bauherrenseite, nicht irgendwer, der beigestellt wird vom Bauträger, der ist im Lager des Bauträgers, sondern der zum Beispiel vom Verband Wohneigentum mitgebucht wird, der muss bei der Abnahme mit dabei sein. Ja, gegebenenfalls auch schon mal vor dem Abnahmetermin schauen. Aber mindestens beim Abnahmetermin, um zu gucken, ist das jetzt, jetzt kommt es vertragsgemäß hergestellt, ist das mangelfrei. Ja, der kann auch in etwa einschätzen, jedenfalls die Guten können einschätzen, ist das ein wesentlicher Mangel oder nicht. Ja. Auch unwesentliche Mängel können sich natürlich in der Summe zu einer Wesentlichkeit anhäufen. Ja. Häufig ist es aber so, dass man unwesentliche Mängel hat. Oder aber, dass es keinen ganz so großen Unterschied macht, oder fast ein bisschen der sicherere Weg ist, wenn man die Abnahme erklärt und sich die Rechte wegen der gesehenen Mängel vorbehält. Ist, wie gesagt, ein zwieschneidiges Schwert, weil, das hatte ich, glaube ich, eben vergessen, nehme ich nochmal mit rein, wir haben natürlich mit der Abnahme dann auch einen Gefahrübergang. Ja, das heißt, das Gebäude geht jetzt in die Verantwortung des Bauherrn über und er muss darauf achten, dass dieses Gebäude jetzt gelüftet, beheizt wird und so weiter und so fort. Bei wesentlichen Mängeln ist es also schon dann natürlich auch wieder sinnvoll zu sagen, ich will das gar nicht haben. Ja, weil so wie das bisher ist, ist es überhaupt noch nicht funktionsfähig. Das ist jetzt ein Extrem, aber dann auf jeden Fall wird man sagen, das will ich gar nicht haben. Das ist nicht funktionsfähig, da will ich gar nicht die Verantwortung für haben. Ja, so, also muss man schon genau hinschauen. Ja.
Okay, also um nochmal so einen kleinen Schritt zurückzumachen. Die Frage ist dann, ich komme zur Abnahme, zum Abnahmetermin, stelle fest, da sind Mängel vorhanden. Muss ich abnehmen oder kann ich verweigern? Das haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich muss nicht unbedingt wegnehmen, wenn
die Mängel, wenn die Mängel wesentlich sind,
genau.
Ja, dann muss ich nicht abnehmen. Wenn sie unwesentlich sind, dann muss ich abnehmen, aber dann muss ich mir die Ansprüche wegen der Mängel vorbehalten. Ja.
So. Und wie sieht das nämlich aus? Wie kann ich so eine Abnahme unter einem Vorbehalt denn gestalten, ja? Was muss ich denn, muss ich da, ganz banal gesprochen, vor Ort sagen, ich mache das nicht, ich habe einen Vorbehalt, muss ich das schriftlich formulieren? Wie gehe ich denn dann vor, wenn ich sowas mit einem Bausachverständigen festgestellt habe, dass dort unwesentliche Mängel, nicht nur einer, vielleicht mehrere vorhanden sind? Was muss ich denn konkret tun?
Darf ich einen kleinen Schlenker noch machen, bevor wir da hinkommen, weil wir das dann chronologisch abgehakt haben? Bei der Frage Abnahme, wie funktioniert das überhaupt und Relevanz der Abnahme und so weiter und so fort. Die ist auch deswegen so sensibel, weil ich im Zweifel zu einer Abnahme kommen kann, ohne dass ich das merke. Wir haben zum Beispiel im bürgerlichen Gesetzbuch die Regelung, dass in dem Fall, dass der Bauunternehmer dem Bauherrn zur Abnahme auffordert und ihm eine Frist dazu setzt, eine angemessene, wie lange die jetzt auch immer ist, und diese Frist verstreicht, dann gilt das Werk als abgenommen. Wenn ich einziehe, gilt das Werk als abgenommen. Wenn ich die Schlussrechnung bezahle, gilt das Werk als abgenommen. Da gibt es immer wieder auch Ausnahmefälle von und es kommt auf den Einzelfall an, aber es ist mir wichtig, wir wollen das auch gar nicht vertiefen heute. Ich wollte nur darauf hinaus. Achtung, sobald wir in diese Phase kommen, da ist wirklich große Aufmerksamkeit gefordert, große Sensibilität, wenn ich da Schreiben bekomme mit Fristsetzung oder irgendwas oder wenn ich sage, ich gehe schon mal rein ins Haus oder irgendwas, vorsichtig bei diesen Situationen, dass ich nicht in eine Abnahme rutsche, die ich eigentlich gar nicht haben wollte.
Ja. Das ist die Fiktion der Abnahme.
Richtig, ja. Genau, die Fiktion der Abnahme. Ja, das wollten wir oder müssen wir gar nicht vertiefen, aber ganz, ganz wichtiges Element und das gehört gerade einfach nochmal an die Stelle, die Abnahme kommt, wo liegen die Gefahrpunkte. So, und jetzt sind wir aber soweit schon aufgestellt und wissen, okay, wir machen jetzt einen Abnahmetermin. Dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt und gefragt hast, wie geht das jetzt im Prinzip? Meistens hat der Bauträger, der Bauunternehmer hat so ein Protokoll vorgefertigt. Ja? Wenn wir das Wort vorgefertigt durch Bauträger hören, dann gehen bei uns natürlich inzwischen alle Alarmnamen an. Ja. Da gucken wir natürlich genau hin, was steht da drin. Weil es eine beliebte Übung ist, mal irgendwo noch unten in so ein paar Ziffern die Grundlagen des Vertrages irgendwie abzuändern, die Verjährungsfrist zu verkürzen oder sowas. Also sorgfältig lesen. Und das war der Punkt, wo ich auch sagte vorhin, bei der Abnahme muss der Jurist nicht zwingend dabei sein, aber man sollte wissen, nicht alles unterschreiben, was da steht. Man muss eigentlich in der Abnahme wirklich nur erklären, nehme ich ab und wo sind Mängel? So, diese beiden Sachen, alles, was da an Zusatzregelungen drinsteht in so einer Abnahme, sollte einen sofort in den Gefahrmodus versetzen und dann sollte man tatsächlich die Sache weiterschicken an den Juristen, wenn man unsicher ist. Bis dahin braucht man den nicht zwingend an der Stelle. Ja. Ja. Wie behalte ich mir das vor? Also ich stehe da jetzt und jetzt sehe ich irgendwo einen Feuchtigkeitsfleck vielleicht in einer Ecke. Das sieht mir erstmal unwesentlich aus oder ich habe keine Anzeichen dafür, dass da was Wesentliches hintersteckt. Also kann ich vom Grundsatz her jetzt das Werk abnehmen, ich kann das Haus abnehmen und sage dann, ich behalte mir aber die Rechte wegen der Feuchtigkeitserscheinung im Wohnzimmer in der nördlichen Wand oben rechts vor. Warum mache ich das so? Das mache ich so, weil der Bundesgerichtshof vor vielen Jahren mal die Symptomtheorie entwickelt hat. Also, ich will mal das Gegenbeispiel. Da kommt jetzt jemand, der hat gekauft, der ist Ingenieur und sagt, ach, das weiß ich, das kenne ich da oben. Wenn es da feucht ist, dann haben wir da oben ein Problem mit der Abdichtung. Kenne ich das Problem, kann ich gleich konkretisieren. Ich rüge den Mangel, dass da oben die Abdichtung nicht ordnungsgemäß ist.
Ja.
Und jetzt stellt sich aber raus, im nächsten Schritt, irgendwer untersucht das schon, hat mit der Abdichtung gar nichts zu tun. Ja, wir haben hier eine Wärmebrücke. Dann hat er vom Grundsatz her den Mangel eigentlich nicht ordnungsgemäß gerügt, weil er hat ja nur gesagt, die Abdichtung ist fehlerhaft. Die ist aber gar nicht fehlerhaft. Mhm. So, und da hat der Bundesgerichtshof damals dann gesagt, der Laie erkennt das ja gar nicht, wo das herkommt. Symptomtheorie. Aber wir haben an dem Beispiel eben auch gesehen, wie wichtig das ist, dass man sich daran hält. Mhm. Also ich muss sehr genau beschreiben, was ich sehe und wo dieser Mangel ist, das muss ich verorten, ja. Und das schreibe ich rein. Ja? Wenn ich mehrere Stellen habe, dann muss ich das auch eben lokalisieren, dass das mehrere Stellen sind. Mhm. Und da sollte man tatsächlich auch ein bisschen zu genau sein, als dass man da zu wenig schreibt. Ja, denn diese Streitigkeiten darum, ist das jetzt abgenommen oder nicht, gab es den Vorbehalt, hat er sich darauf erstreckt oder nicht, die füllen ganze Gerichtswerke. Ja, es gibt Erleichterungen zum Teil, wenn ich jetzt ein Fenster habe und da habe ich ein Problem und beim anderen habe ich das Gleiche, dass man dann sagt, das sind systemische Mängel, dann ist mit dem einen ist die Verjährung an der Stelle tritt nicht, das ist ja das Problem dann. Ja, ich rüge den Mangel nicht, die Verjährungsfrist fängt an zu laufen, den anderen habe ich gerügt, so bei dem bin ich in der Verjährungsfrist, weil die vielleicht auch noch gar nicht angefangen hat zu laufen, bei der anderen läuft mir die Verjährungsfrist ab. So, und darum muss ich immer möglichst genau schreiben und lieber einen Mangel mehr reinschreiben als einen zu wenig. Ja?
Genau, weil mit diesem Vorbehalt fängt nämlich bei dem konkreten Mangel nicht die Frist der Gewährleistung an zu laufen.
Korrekt, so. Genau so ist es.
Insofern gewinnen wir auch Zeit.
Richtig.
Und der Werkersteller ist ja nach wie vor verpflichtet, ein mangelfreies Werk zu erstellen.
Ganz genau so ist das. Ja, ganz genau so ist das. Also ganz wichtige Geschichte, ja, das Abnahmeprotokoll. Abnahmetermin, das Abnahmeprotokoll und das wird in der Regel gegengezeichnet von beiden Parteien, da spricht auch nichts gegen. So, nur dann dafür sorgen, heute ist das ja alles nicht mehr so problematisch. Im Zweifel macht man sich mit dem Handy ein Bild von dem, was man da geschrieben und unterzeichnet hat, dass man das dann entsprechend auch sicher hat, dass das da keine Manipulationen gibt. Ja. Aber das ist im Prinzip erstmal so der Termin. Mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Aber genauso wichtig ist, dass man diese paar Punkte auch wirklich einhält. Ja, also so gesehen, bisher im Gegensatz zur letzten Folge sind wir rechtlich eigentlich einfach unterwegs.
Ja.
Wenn man es genauso macht, kann nichts passieren.
Ja.
Und trotzdem muss man es dreimal im Kreis formulieren, weil wir einfach ganz viele Fälle haben, die sich genau mit diesen Problemen beschäftigen. Ja. Was ich nicht sehe, zum Beispiel, ist auch so ein beliebtes Ding. Ja. Da ist innen drin alles fertig und draußen steht noch das Gerüst vor der Klinkerfassade. Dann kann ich im Zweifel entweder gar nicht abnehmen oder ich muss mir Rechte wegen eventueller Mängel an der Klinkerfassade vorbehalten, wenn ich sie nicht sehe. Mhm. Hinterher zu sagen, ja, das konnte ich ja nicht sehen, problematisch. Ja, erstens wird es meistens sowieso keine Relevanz mehr haben. Ich hätte es ja vorbehalten können. Dann muss ich beweisen im Zweifelsfall, dass an diesem Tag das Gerüst dann auch stand. Und ich muss beweisen, dass das Gerüst so stand, dass ich diesen konkreten Mangel gerade nicht gesehen habe. Ja, klingt wie was Ausgedachtes, ist ein echter Fall aus dem letzten Jahr. Ja, älteres Ehepaar hatten sich nochmal einmal ein Haus bauen wollen, haben es auch gemacht und wohnen auch drin. Ja, sind aber völlig verzweifelt, weil das ganze Haus von außen komplett anders aussieht, als sie das eigentlich haben wollten. Und sie haben für diese besondere Klinkerfassade sehr, sehr viel Geld bezahlt, ja, machen dann aber in der Abnahme den Fehler, behalten sich Rechte vor, sagen nicht zur Klinkerfassade, weil sie denken, okay, wenn das Gerüst weg ist, gucken wir nochmal. Und damit war das Thema durch.
Ja, zu spät.
Wirklich aufmerksam sein. Lieber eins mehr als eins zu wenig. Ganz wichtig.
Wichtiger Hinweis, immer wieder. Das kennen einige unserer Mitglieder, die Vermieter sind schon über die Abnahmeprotokolle bei Mieten, wenn man neu einzieht, abzieht. Also da, glaube ich, als Vermieter ist man sensibilisiert. Aber wir sprechen ja über Neubau und insofern, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Insofern nochmal der Hinweis, lieber doppelt, dreifach mehr schreiben, als man vielleicht denkt und dann aber auf der sicheren Seite sein.
Absolut, ja, so. Absolut.
Wenn wir jetzt aber einen Mangel festgestellt haben, auch wenn er unwesentlich ist und wir uns dann einen Vorbehalt gesichert haben, dann kommt ja häufig die Frage auf, okay, muss ich denn dann trotzdem alles bezahlen oder kann ich mir von der dann Schlussrechnung, die dann kommt, irgendwas einbehalten?
Kann man tatsächlich. Und zwar eine relativ einfache Formel steht im Gesetz. Das Doppelte des Betrages, der für die Mangelbeseitigung erforderlich ist, das darf ich einbehalten. Das ist also quasi so ein Sicherheitszuschlag. Ja? Also wenn ich irgendwo eine Ecke in der Tapete habe, die nachgebessert werden muss und das kostet 250 Euro, Mangelbeseitigungskosten, dann kann ich 500 einbehalten. So, und jetzt ahnt man es schon, wir nehmen die Schleife wieder mit rein.
Ja.
Wer weiß sowas? Der Architekt, der guckt sich das an, der guckt überschlägig, was kostet die Mangelbeseitigung und sagt dann, was einbehalten werden kann. Ja, kann man als Laie in der Regel ja auch nicht. Darum ist es wichtig, dass man da wieder jemanden dabei hat, der einem das in etwa beziffern kann. Ja, denn wir wollen auch nicht zu viel einbehalten, ist auch schlecht. Zum einen kann der Bauträger das einklagen, dann hat man ein Klageverfahren, das ist nie gut. Und zum Zweiten können natürlich Rückstände, Zahlungsrückstände auch wieder Leistungsverweigerungsrechte des Bauträgers bewirken. Ja, und dann kommt man in so ein ganz unangenehmes Hin und Her und so ein Ping-Pong-Spiel, das will man vermeiden. Ja. Insofern ist immer eine Abwägung, aber zumindest sollte man realistisch rangehen an die Beträge und nicht einfach im Bausch und Boden alles einbehalten. Das ist selten sinnvoll.
Ja, ist auch dann wahrscheinlich immer wieder ein großes Streitthema in dem konkreten Fall. Ne?
Unbedingt.
Ja, und das sollte man in der Situation wohl wirklich vermeiden.
Ja, und da ist auch Kommunikation gefordert.
Ja.
Da kommen wir jetzt vielleicht mal zum Blick auf ein ganz anderes Thema. Das ist dann gar nicht so ein pur juristisches, rein juristisches. Aber wenn man sich da Berater dazu nimmt, dann sollte man schauen, dass man keine Berater nimmt, die ihr Heil nur darin sehen, Pulverdampf zu verbreiten. Ja, wir haben das letztes Mal schon gesagt, das ist alles hier kein Bauträger-Bashing, sondern da gibt es auch viele gute. Es gibt aber auch viele schlechte. Und dennoch zeigt die Erfahrung aber auch, dass die meisten von denen trotzdem schon irgendwie ihr Geld verdienen wollen und die Sache gelöst haben wollen. Es gibt ein paar ganz üble, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Das bedeutet, wenn ich als Anwalt da rangehe, wir beginnen unsere Beratung seit vielen Jahren inzwischen mit dem Satz, der beste Rechtsstreit ist der nicht geführte. Und ja, das gilt im Baurecht allemal. Und so treten wir auch auf die Gegenseiten zu. Das heißt, wir suchen erstmal die Kommunikation. Wir wahren schon die Formalitäten, wir können auch wirklich stringent streiten, aber wir schauen erstmal, dass wir eine Lösung finden. Ja, so. Und das gilt eben an der Stelle, dass man nicht gleich so ein gepfeffertes Schreiben loslässt. Man kann das alles normal und freundlich formulieren und damit nicht weniger klar, ja, dann mal zum Telefon greift und einfach mal versucht, eine Kommunikation herzustellen, sich mit den Parteien vor Ort trifft, schaut, was ist denn das Problem. Und im Zweifel auch, bevor man es ganz eskalieren lässt, vielleicht mal 5% nicht ganz idealer Leistung in Kauf nimmt, ja, und dann trotzdem die Sache übernimmt oder geringe Abschläge dann lässt beim Kaufpreis. So, da muss man ein bisschen abwägen. Aber das ist immer meine Empfehlung bei der Auswahl auch des Rechtsanwaltes, sich mal anzuhören, wie der so arbeitet.
Ja, kommen wir noch zum Schluss auf eine Besonderheit, nämlich bei einer Wohneigentümergemeinschaft.
Ja.
Das wollten wir auch noch kurz ansprechen, weil wir ja auch noch eine Serie machen wollen, Wohneigentümerrecht oder WEG-Recht leicht gemacht für Anfänger. Das kommt auch noch mit dir, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, bin ich auch richtig gespannt drauf.
Und jetzt können wir ja gleich quasi den Schlenker machen bei der Abnahme, weil es doch, da sind ja mehrere von betroffen, es hat Besonderheiten. Wie ist das bei einer WEG?
Ja, machen wir ja wirklich im Überblick, aber trotzdem ein wichtiger Punkt. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist es tatsächlich so, dass sowohl das Sonder- als auch das Gemeinschaftseigentum von allen abgenommen werden muss. Wir haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da ging diese Welle so los, der Klagen. Wir hatten früher in vielen Verträgen Klauseln, die haben dann die Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch Beschlussfassung vorgesehen. Die haben eine Bevollmächtigung des Erstverwalters zur Abnahme im Namen aller vorgesehen und so weiter. Also wirklich die buntesten Klauseln. Hm. Und im Ergebnis kann man sagen, keine von denen, die das Individualrecht auf Abnahme des Gemeinschaftseigentums ausnimmt, ist wirksam. Ja, das ist wichtig, das zu wissen. Jetzt eher aus einer umgedrehten Sichtweise. Wenn ich überlege, habe ich noch Rechte als Gemeinschaft, dann reicht das nämlich tatsächlich, wenn auch nur ein einziger noch unverjährte Rechte hat. Wir haben gesagt, mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen, die dann irgendwann abgelaufen ist. Und wenn ein einziger das Gemeinschaftseigentum noch nicht abgenommen hat, und das haben wir häufig bei diesen Nachzüglerfällen, eine Wohnung wird irgendwann noch 3 Jahre später verkauft oder irgendwas, ja, dann kann das dazu führen, dass die Ansprüche nicht verjährt sind, weil die Abnahme eigentlich nie vollständig erklärt wurde und die Gewährleistungsfrist nie angefangen hat zu laufen. Ganz wichtiger Aspekt, womit wir schon viele Ansprüche retten konnten. Ja, und da haben wir wirklich noch viele Fälle. Es gibt auch heute immer noch den Versuch, die meisten Verträge berücksichtigen das inzwischen. Die ist eigentlich jetzt so langsam durch, diese Phase, hat mehrere Jahre gedauert. Die aktuellen Verträge berücksichtigen das eigentlich, dass jeder einzelne Eigentümer nicht nur sein Sondereigentum, sondern auch das Gemeinschaftseigentum abnehmen muss. Aber es gibt eben noch viele Altfälle, da ist das eben nicht so. Ja, und es heißt natürlich auch, dass sich die Verjährungsfrist, die Gewährleistungsfrist im Prinzip immer neu berechnen muss. Ja, denn es zählt dann nicht nur der erste Verkauf, sondern ich muss im Prinzip schauen, wann ist die letzte Wohnung verkauft worden. Ja, von da aus berechne ich dann die Gewährleistungsfrist. Ja, aber das Entscheidende ist, jeder nimmt ab und jeder darf und muss abnehmen. Und das nehmen wir jetzt auch noch wirklich als zusammengefassten Gedanken. Nur im Wohnungseigentum ist es dann natürlich auch so, dass die Rechte wegen der Mängel am Gemeinschaftseigentum, die werden ausgeübt durch die Gemeinschaft. Also die kann der Einzelne nicht mehr ausüben. Ja, wir hatten ja eine Reform des Wohnungseigentumsgesetzes, vielen Stärken und noch mehr Schwächen aus Sicht des einzelnen Eigentümers. Ja. Aber das ist ein Aspekt, der steckt da eben drin. Früher musste man eine Beschlussfassung herbeiführen, mit welcher dann die Gemeinschaft die Rechte wegen der Mängel an sich gezogen hat am Gemeinschaftseigentum. Das brauchen wir nicht mehr. Ja. Also Rechte am Gemeinschaftseigentum werden, wegen Mängel am Gemeinschaftseigentum werden nur durch den Verband geltend gemacht, nicht mehr durch den Einzelnen. Okay. Und häufig wird dann natürlich beschlossen, dass dann Rechte wegen des Sondereigentums, die im weitesten Sinne dann da irgendwie auch das Gemeinschaftseigentum mit betreffen oder damit reingehören, die werden dann mit geltend gemacht, häufig durch den Verband. mit vielen schönen Folgeproblemen. Wenn es darum geht, kann man einen Vergleich schließen mit dem Bauträger und wie verteilen wir dann das Geld und so. Aber das schauen wir uns an dem Wohnungseigentumsrecht. Das würde jetzt hier ein bisschen weit führen.
Genau, also in der Tat, Sie hören schon, also wir haben einen wahren Experten im Wohneigentumsrecht hier gegenüber sitzen mit Bernd Weise. Und das werden auch noch spannende Folgen in der gesamten Bandbreite des Wohneigentumsrechts werden.
Ich glaube auch.
Ja, aber so, im Prinzip haben wir dieses Thema Werkvertrag jetzt mit der Abnahme zum Großteil eigentlich abgeschlossen. Ja.
Ja, also wir würden schon noch schauen, ich weiß nicht, ob wir es heute machen wollen, aber beim nächsten Mal, wie fordere ich jetzt auf zur Mangelbeseitigung?
Genau.
Und wie mache ich weiter, wenn Mängel nicht beseitigt werden? Aber ich glaube, das ist eher was fürs nächste Mal. Das sollten wir uns im Zusammenhang anschauen wieder.
Genau, das Thema Gewährleistungsrechte ist auch ein ganz spannendes Thema, weil da sich sehr, sehr viele Probleme dann auftun. Häufig mit Unwissen, auch Unwissenheit dann verbunden und mit viel Verwunderung. Und die Fragezeichen wollen wir dann gemeinsam wieder aufklären.
Genau so machen wir es.
Super. Dann danke ich wieder für diesen spannenden Podcast.
Ja, sehr gerne. Ich danke. Spaß gemacht.
Wie immer, ich hoffe, dass wir Sie beim nächsten Mal auch wieder begrüßen dürfen. Ich freue mich darauf, wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Deine Horstflüsterer, dem Podcast des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen.
Bis dann.
Bis dann.